Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Windham Championship im Setspiel Country Club. Unsere nächste Station hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf. Und wir blicken zurück auf dieses letzte offizielle Turnier der regulären Saison 2017-18 auf der PGA Tour. Und da ging es ja für einige noch um ihre Spielberechtigung für das nächste Jahr. Es ging für andere noch um die Teilnahme an den FedEx Cup Playoffs, denn da waren einige große Namen auch noch bisher außen vor. Sergio Garcia zum Beispiel. Und der hat es dann am Ende tatsächlich auch verpasst, diesen illustren Kreis der 125 Besten auf der PGA Tour zu erreichen, ist am Ende mit einem geteilten 24. Platz nur 128. in der Saisonliste geworden und hat jetzt dann erstmal Pause. Und ja, müssen wir gucken, ob er dann überhaupt zum Ryder Cup darf. Sprechen wir gleich drüber mit Desiree Wolf vorher, aber der Blick aufs Leaderboard, denn dort hat sich Brent Snedeker am Ende ganz oben platzieren können mit minus 21. Der hatte zum Start eine 59 hingelegt und dann das Ganze Wire-to-Wire durchgezogen. Zweiter Wire-to-Wire-Sieg auf der PGA-Tour in dieser Saison. Und Brent Snedeker hat es geschafft nach einer ja doch auch recht schwierigen Zeit. 2 Jahre hat er sich mit Verletzungen geplagt. Jetzt scheint er wieder zurück zu sein. Ausgerechnet bei der Windham Championship. Kommen wir auch gleich noch zu, warum ausgerechnet. Er gewann 3 Schläge vor Citipan und Webb Simpson. Die teilen sich den 2. Platz. Und Jim Furyk, der wird 4. mit seiner besten Platzierung in dieser Saison und einer wirklich starken, starken Schlussrunde. Desiree, bevor wir in die Analyse einsteigen, lassen wir Brent Snedeker ja über seine schwierige Zeit in den letzten ja doch 2 Jahren mal berichten.
To be injured, to be away from the game for 5.5 months, to not know what the recovery is going to look like, to not know you're going to be 100% again, and I'm still dealing with it to this day. I'm still not 100%, but I'm way better than I was, and I guess it's just facts of life. As you get older out here, you're going to have to deal with certain nagging injuries all the time. So yeah, it's always in the back of my mind. If you know, wake up funny one day, is it going to start hurting me again or not? And so it's been a tough year and a half, 2 years for me, to be honest with you. When you don't have your health out here and you're trying to fight through, it's really, really tough because you know what you're capable of and your body's not letting you do what you think you should be able to do. And so, but fortunate enough, I felt good enough to be able to go out and practice and put the time in. And, you know, it came through today. You know, today is when you find out, okay, can I hold up? Is the stuff I'm working on working? Is it, you know, tour tested in a sense, and it was great to sit out there and hit some quality shots on the stretch.
Und das hat er tatsächlich hervorragend hingekriegt bei diesem Turnier, Desiree. Aber so 2 Jahre sich immer wieder mit Rückschlägen auseinandersetzen, das ist auch für den Kopf unheimlich schwierig.
Ja, es zieht sich ja im Moment auch durch unsere Berichterstattung. Also es sind natürlich unglaublich viele Spieler mal längerfristig auch verletzt oder fallen dann auch aus so Top 100 oder irgendwas raus. Prominentestes Beispiel, über das wir heute sonst wahrscheinlich nicht weitersprechen werden, ist natürlich Tiger Woods im ganz krassen Extrem mit seinen 4 OPs da und seinem Rücken. Aber es gilt auch für Brent Snedeker, es gilt natürlich auch für andere Golfspieler. Du hast einen Sport, der letztendlich unglaublich den Körper beansprucht. Und vor allen Dingen, ja, das hatten wir auch schon mal angesprochen und das ist, finde ich, wieder ein Thema, wenn man das so hört. Es ist natürlich ein Unterschied, ob du Golf spielst, so wie es auch noch vor einiger Zeit gespielt wurde, wo du mehr auf den Schwung achtest und einfach noch nicht dieses wahnsinnige Kraftmoment mit reinbringst. Dann kannst du wie ein Bernhard Langer natürlich auch im hohen Alter, Verzeihung, für Golfsportler schon hohes Alter, dann natürlich auch noch spielen, weil der letztendlich nie so einen Schwung hatte, der ihm natürlich die letzte Körperkraft nimmt. Und dem gegenübergestellt, prominentestes Beispiel, der selber sagt, Jason Day, der sagt, so wie ich Golf spiele, geht es natürlich voll auf die Knochen und voll auf den Körper und ich weiß, dass ich das nicht lang machen kann und deswegen muss ich jetzt schnell möglichst viel Geld gewinnen, damit ich davon leben kann, so ungefähr. Also ist jetzt sehr komprimiert, das, was er wirklich schon mal öffentlich gesagt hat. Und Brent Snedeker ist dann natürlich irgendwo dazwischen, aber er gehört zu vielen, die natürlich verletzungsbedingt dann mal ausfallen. Wir hatten auch bei Rory McIlroy schon Phasen, wo der, und sei es, ich meine, bei vielen sind es Verschleißverletzungen, manchmal sind es aber auch so ganz blöde Verletzungen, wie Dustin Johnson, da fällt er mal irgendwie blöd die Treppe runter und kann dann das Masters nicht spielen. Das sind so eher die Ausnahmen, die meisten sind tatsächlich Verschleißverletzungen, meistens auch im Rücken oder im Handgelenk. Und dann siehst du halt, dass die richtig lang dann einfach brauchen, um da wieder ranzukommen. Und klar ist immerhin, Brent Snedeker ist FedEx-Cup-Sieger. Der hat schon so viel erreicht in seinem Leben, auch Turniersiege natürlich in zweistelliger Anzahl. Und muss sich selbst dann zugucken, wie es einfach nicht so richtig geht, weil einfach der Körper nicht so funktioniert. Und das ist dann schon bitter. Und da freut es mich dann ehrlich gesagt auch für jeden einzelnen Spieler, wenn er dann gesundheitlich, er sagt er selbst, er ist nicht 100%, aber er scheint sich jetzt einem sehr, sehr guten Zustand anzunähern. Und freut es mich dann auch, wenn man denen zugucken kann, wie sie dann einfach ihr Spiel wieder abrufen können.
Und das hat
hätte jetzt nicht unbedingt direkt vor dem Ryder Cup sein müssen, hätte auch danach fit werden können, aber gut.
Ja, der macht es dann natürlich auch Jim Furyk nicht unbedingt einfacher, jetzt zumal er sich ja auch im FedEx Cup Ranking von 80 auf 30 verbessert hat und damit ja auch gute Chancen hat, nach aktuellem Stand dann eben auch das Tour Championship zu spielen. Also der kann doch einiges an Boden letztlich dann auch in Sachen Ryder Cup gut machen. Also, ne?
Auf jeden Fall. Also Jim Furyk wird auf jeden Fall die Qual der Wahl haben. Der wird also aus dem Vollen schöpfen können, was sein Team anbelangt, und das wird eins der stärksten amerikanischen Teams sein, die wir seit langem hatten, einfach in der Breite. Also Breite nicht jetzt Mittelmäßigkeit gemeint, sondern einfach die Anzahl von Major-Siegern und richtig guten Spielern ist immens. Da sind jetzt dann auch welche dabei. Da muss man ja fast schon Jordan Spieth und Patrick Reed als welche nennen, die gerade gar nicht so gut drauf sind. Und die sind ja immer auch noch relativ schmückend für jedes Matchplay-Team. Aber dann hast du natürlich die Likes von Dustin Johnson, Brooks Koepka und all die anderen, Justin Thomas nicht zu vergessen. Mhm. Und ganz ehrlich, also muss man jetzt abwarten, wie die Entwicklung läuft. Die ersten 8 sind ja schon festqualifiziert, aber für die 4 noch zu vergebenen Plätze ist Brent Snedeker aus meiner Sicht tatsächlich im Moment ein Kandidat, wenn er das so halbwegs hält, was er gerade hat. Weil das, was er jetzt hier an dem Wochenende gezeigt hat, es ist richtig großes Tennis. Weil ich mir gedacht habe, nach der 59 vom ersten Tag, die hatten wir ja schon in der Vorberichterstattung besprochen, das ist ja nett, aber das heißt ja dann nicht immer, dass du das dann alles durchziehst. Du hast dann zwar natürlich erstmal einen tollen Vorsprung, aber da dann nochmal 3 gute Tage draufzusetzen, gerade wenn es an einem Donnerstag passiert, ist, finde ich, schwierig. Und dass er da sich kein einziges Mal überhaupt die Führung hat wegnehmen lassen, außer eine geteilte Führung dann auf der Schlussrunde. Mhm. Das ist richtig gut, und das ist so eine Qualität, die ich in meinem Team suchen würde. Und Brent Snedeker ist definitiv jemand, der da, glaube ich, durchaus ganz gut aussehen könnte. Und ich würde ihn, und das ist jetzt sehr, sehr böse, aber ich würde ihn wahrscheinlich tatsächlich einem Rookie wie Xander Schauffele vorziehen. Mhm. Wenn das dann punktetechnisch sich so ausgeht. Weil Snets da einfach viel, viel mehr Erfahrung ist und viel, viel mehr von diesem Klatsch, was der am Schluss noch kann. Damit nimmt man natürlich wieder so einem jungen, vielversprechenden Spieler irgendwie was weg. Mhm. Das ist mir völlig klar, und ich sehe Xander Schauffele sowieso wahnsinnig gerne immer. Aber als Jim Furyk gedacht, könnte ich mir schon vorstellen, dass der ein Opfer ist, sozusagen diese aufsteigende Formkurve von Snedeker.
Könnte durchaus sein. Zu Snedeker vielleicht zu der Statistik, dass er eben mit einer 59 am Ende den Turniersieg auch davongetragen hat. Von den Spielern, die auf der PGA Tour eine unter 60 Runde bei einem Turnier gespielt haben, 10 waren das ja mit Snedeker überhaupt erst an der Zahl, haben insgesamt auch nur 5 jemals dann dieses Turnier am Ende, wo sie es mit geschafft haben, mit der unter 60 Runde dann auch gewinnen können. Das waren Al Geiberger 1977, David Duval 99, Appleby 2010 und Justin Thomas 2017. Also das ist dann wirklich schon eine ganz, ganz bemerkenswerte Leistung, das eben zu schaffen. Bei Snedeker kam es ausgerechnet bei der Windham Championship. Dieses ausgerechnet wird ja im Sportjournalismus gerne verwendet, dieses Wort. Bei ihm trifft es aber dazu, weil er 2007 seinen allerersten Turniersieg eben auch bei diesem Turnier feiern konnte. Da schließt sich jetzt so ein kleiner Rahmen, und weil er von der Hotelkette auch gesponsert wird.
Ja, also das prangt ja nun mal unübersehbar auf seinem T-Shirt auch. Den Sponsor trägt er auf der Brust buchstäblich, das ist Wyndham Rewards, und entsprechend ist natürlich auch die Beziehung zu diesem Turnier, und der Kreis hat sich tatsächlich geschlossen, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Dazu kommt natürlich auch, dass er da nochmal extra gepampert wird. Also er hatte ja zum Beispiel am Sonntag dann auch noch nachsitzen müssen. Und insgesamt, Moment, 29 Löcher, glaube ich, spielen müssen. weil ja eben Spielabbruch war am Samstag und hat dann wirklich, ist natürlich von dem früheren CEO von Windham dann eben morgens am Hotel abgeholt worden und dahin gebracht worden. Da hast du natürlich dann nochmal extra VIP-Service. Und insofern, ja, hat er einfach alles auch genutzt. Er hat die Bedingungen genutzt. Er hat seine Vorlage, die er sich selbst gegeben hat, mit dieser 59 genutzt. Und meinen größten Respekt, ich muss wirklich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es durchzieht über 4 Tage.
Und es wurde am Ende ja auch nochmal spannend, weil nämlich der geteilte zweitplatzierte CT Penn ja bis zum 72. Loch dann mit Snedeker sogar gleich auflag bei minus 20, aber dann sich am Schlussloch eben ein Double Bogey noch geleistet hat. Und Snedeker, der hatte zwar da irgendwie was von gehört, war sich aber nicht sicher, ob diese Info tatsächlich stimmt, als er zur 18 kommt, und so hat er es erlebt.
I didn't know until the fairway. I heard a guy on the tee say Penn made double, and I knew better than to believe that because I didn't want to let myself think that I had a 2-shot lead. So I got down to the fairway, asked one of the spotters, did he make double, and he said yes. So it totally changed the way I hit that second shot and changed my thought process, and so just very fortunate to have that cushion there. Otherwise it would have been a, you know, different shot.
Und er hat es ja dann mit dem Birdie am Ende dann auch noch komplett abgesichert, aber keine so einfache Situation.
Nein, aber das ist ja auch genau das, was ich meine. Also das ist sehr Champion-like, auch wieder meinen größten Respekt. CT Pan hat öffentlich zugegeben, dass er auf der 18 dann irgendwie die Nerven verloren hat und hat er dann seinen T-Shot rechts rausgehauen und da war halt dummerweise dann auch noch aus. Und hat sich dann letztendlich ein Double Bogey da eingefangen auf dem Schlussloch nach dem Wochenende, was er gespielt hat. Und das ist natürlich super schade. Anders gesagt, wenn er ein ganz normales Paar gespielt hätte, hätte Snedeker trotzdem gewonnen. Weil hätte der vielleicht wieder anders taktiert. Aber das ist wirklich, also das war leider natürlich dann die Schere von einem unerfahrenen Spieler, der dann da steht und auf einmal, er hat gesagt, dass eine Voice in his head got him. Also das hat er halt wirklich einfach, stand halt an der 18 und hat halt auf einmal realisiert, dass er womöglich dieses Turnier gewinnen kann. Und dann ist halt einfach, dann reicht eine Millisekunde der Nicht-Konzentration und das Ding ist halt weg. Und Snedeker im Gegenzug dazu müsste ja noch nicht mal, weiß schon, dass der andere ja sowieso schon 2 Schläge zurückliegt und zieht aber dann halt diesen Birdie-Putt rein auf dem Schlussloch. Der war jetzt nicht unmachbar, aber den kann man auch gut und gerne mal daneben schieben. Und insofern hat sich da dann einfach, das war so nochmal mit Ausrufezeichen, so hallo, also ich habe das Ding jetzt gewonnen und ich bin auch der berechtigte Sieger. Auf der anderen Seite CT Penn, Wahnsinnsturnier, freut mich total für ihn. Wir hatten ja letztes Jahr mal, glaube ich, irgendwie so eine Liste von vielversprechenden Rookies, die man so im Blick hat. Und einer derer war CT Penn. Damit will ich mich jetzt nicht selber loben, aber damit möchte ich rechtfertigen, dass ich halt ihn immer auch ein Tickchen mehr verfolgt habe und ein bisschen mehr Auge auf ihn hatte, was er so gemacht hat. Und im letzten Jahr ist er eben noch nicht ganz so angekommen auf der Tour, wie ich mir das vielleicht auch sonst gewünscht hätte. Aber jetzt in diesem Jahr hat er einfach viel, viel bessere Ergebnisse schon. Und das ist jetzt, glaube ich, ein riesengroßer Schritt für ihn. Dass er da als Zweiter würde, so what? Damit kann er leben. Aber dass er jetzt mal ganz so nah dran war. Du musst ja dieses In-Contention sein, das musst du ja auch lernen. Mhm. Und du musst auch lernen, da mal an der 18 zu stehen und einfach Mist zu machen. Das hat auch fast jeder Golfer schon mal gemacht. Und ich glaube, für ihn ist es ein Riesenschritt.
Definitiv. Und seine Frau Michelle, die hat ein Auge drauf.
Das ist eine wahnsinnig nette Geschichte, weil die sind noch gar nicht so lange verheiratet und ich folge ihm ja auch auf Social Media und er hatte eben vor dem Turnier ein Foto von den beiden gepostet und das war das erste Mal, dass sie gecaddied hat überhaupt und meinte dann eben auch, ich weiß nicht mehr, wie er es formuliert hat, das habe ich jetzt leider nicht vorliegen, aber meinte dann eben auch so, ja, irgendwie das erste Mal mit meiner Ehefrau auf der Runde, hoffentlich, nicht gerade hoffentlich mag sie mich hinterher noch genauso wie vorher oder hoffentlich sind wir hinterher immer noch verheiratet, aber so in dem Sinne halt, weil natürlich, das ist dann schon nochmal eine andere Ebene, wenn du dann dein Ehepartner als Caddy da mit in die Verantwortung ziehst, aber die waren ganz süß miteinander, finde ich, und sie hatte so offensichtlich, ich weiß nicht, was sie gemacht hat, aber sie hat so offensichtlich gut hingekriegt und muss ihm da das richtige Gefühl auch gegeben haben und das hat richtig gut funktioniert, wie gesagt, bis auf diese Schluss 18, aber ansonsten braucht er sich da, glaube ich, gar nichts vorzuwerfen und auch aus dieser 18 wird er und muss er lernen. Und das ist doch jetzt so ein Confidence Boost, dass du damals so dermaßen nah dran warst. Und ich meine, das die Typen um ihn rum, das sind jetzt ja nicht irgendwelche Typen. Da geht es jetzt dann irgendwie, du hast gesagt, letztes offizielles Turnier der Saison, da geht es jetzt um FedEx Cup Playoffs und so weiter. Und da ist jetzt einfach richtig gut positioniert. Das, also ja. Chapeau von meiner Seite.
Und er lässt seine Frau wahrscheinlich jetzt erstmal auch nicht weg von der Tasche. Mal gucken, wie es in der neuen Saison wird, beziehungsweise er darf ja als 63. des FedEx Cups dann auch in der nächsten Woche beim Northern Trust dann auch mitspielen. Anders als
in der übernächsten wahrscheinlich übernächste, auch.
Stimmt. Ja, und das mit Sicherheit auch. Anders als Rory McIlroy, aber der darf mitspielen, der will nur nächste Woche nicht.
Nö, der hat keine Lust. Nein, das stimmt natürlich nicht, aber McIlroy lässt tatsächlich nächste Woche das Northern Trust aus, hat aber damit zu tun, dass er eben aus der PGA Championship rausging und auch einfach nicht so richtig mit sich zufrieden war, mit seinem Schwung zufrieden war. Und er hatte zwar angedeutet, dass er Northern Trust eventuell spielt, war jetzt aber nicht auf der Liste drauf und hat jetzt auch gesagt, er hat gesagt, I need to assess where I'm at. Also das heißt, er muss einfach rausfinden, wo ist er jetzt gerade, was macht er. Er will eine kleine, mini kleine Schwungkorrektur auch wieder machen. Er hat gesagt, am Anfang der Saison war er besser einfach in seinem Schwunggefühl. Und er will daran arbeiten und dann lieber hoffentlich in besserer Verfassung dann zum Turnier in Boston, also zum zweiten FedEx Cup Playoff Event gehen. Und so ein bisschen salopp formuliert hat das erste auch noch nie so wahnsinnig gut gespielt. Also er hat auch 2015 übrigens den Opener schon übersprungen. Und er hat dann tatsächlich alle anderen FedEx Cup Playoff Turniere grundsätzlich besser gespielt. Bei ihm geht es ja auch nicht um Punkte. Der muss jetzt ja nicht spielen, damit er für irgendwas qualifiziert ist. McIlroy, der will zum einen natürlich den FedEx Cup noch angreifen und zum anderen natürlich sich bestmöglich auch auf den Ryder Cup vorbereiten. Und da ist dann so eine Turnierteilnahme bei so einem Playoff-Turnier natürlich für ihn uninteressant. Das, wofür andere natürlich sehr, sehr viel geben würden, unter diesen Top 125 zu sein, kann ihm in dem Fall tatsächlich egal sein.
Und darunter wäre natürlich auch Sergio Garcia gern gewesen, aber der hat es eben nicht ganz geklappt. Wir sprechen gleich drüber hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Vielleicht könnte man ihm einen kleinen Tipp geben, denn CT Penn mit seiner Frau Michelle jetzt Zweiter geworden als Caddy. Er hätte vielleicht mit seiner Frau auch als Caddy antreten müssen, denn der letzte Golfer, der mit seiner Frau als Caddy ein Turnier auf der PGA Tour gewonnen hat, das war Patrick Reed 2013, ausgerechnet bei der Windham Championship. Vielleicht ist das auch so eine Art Erfolgsrezept bei diesem Turnier, aber wir gucken gleich noch auf Sergio Garcia.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Didier, Sergio Garcia am Ende geteilter 124. bei der Windham Championship. Ich sagte es eben vor der kurzen Pause, vielleicht hätte er seine Frau an die Tasche mitnehmen sollen. Hätte es vielleicht auch mit dem FedEx Cup geklappt.
Ja, das ist super ärgerlich. Also das kann man jetzt nicht anders sagen. Er war übrigens nicht 124., sondern 24. beim Turnier. Oh, ja. Er ist aber 128. im FedEx Cup jetzt in der Schlusswertung. Und ja, es ist halt deswegen auch noch mega ärgerlich. Ich meine, vor dem Turnier hätten vielleicht viele gesagt, naja, ob er das noch schafft, weiß man nicht. Aber er hat eigentlich ja an den ersten 3 Tagen einen relativ guten Grundstock gelegt und war ja auf einem geteilten, 8. Platz, als er in die Schlussrunde ging. Mhm. und spielt dann eben eine Schlussrunde, das ist halt bei ihm echt, also das ist halt einfach außer Form. Front 9, nichts groß passiert, bis auf ein Birdie an der 8, schön, passt, liegt da immer noch gut. Und dann macht er so eine Bogey-Serie, 10, 12, 14, mit den geradzahligen Löchern hat er es da dann nicht mehr auf dem Back 9. Und ist dann auf einmal auf plus 2 und fällt dann raus. Also dann war es eigentlich, da war er dann schon irgendwie auf einem geteilten so und so viel 30. Rang oder so, dann phasenweise, also während das Turnier noch lief. Und ich habe mir dann noch gedacht, mein Gott, Sergio, es sind noch ein paar Löcher, es macht doch noch irgendwie ein, zwei Birdies, das könnte schon reichen. Die ein, zwei Birdies hat er gemacht, aber die haben dann eben nicht gereicht. Also er hat 15 und 17 dann den Birdie noch gespielt, die 18 leider nur in Anführungszeichen ein paar. Und ging dann raus als geteilter 24. und ist damit halt mega knapp an diesen Playoffs vorbeigeschrammt. Und diese Argumentation auch von seiner Seite, ja, Mai, und wenn es nichts wird mit den Playoffs, dann trainiere ich halt, ist auch egal, weiß ich nicht, ob das reicht. Also er hat jetzt aus meiner Sicht eigentlich sich mal 3 Tage wieder in deutlich bessere Form präsentiert. Und ich denke, das ist noch nicht durch. Also sprich, ich denke nicht, dass er nicht für den Ryder Cup berufen wird. Also es ist zumindest noch nicht komplett klar, weil er eigentlich schon so ein bisschen hat aufblitzen lassen, was so geht mit der 66, 65, auch die 67 vom Samstag ist alles noch irgendwie okay. Aber diese Schlussrunde ist halt irgendwie, da muss man sich dann halt fragen, ist das jetzt tatsächlich, sind die 3 Tage relativ gute Formen wichtiger oder ist dieser Schlusstag, den er auf gut Deutsch, Verzeihung, verkackt hat, dann halt doch mehr der Hinweis darauf, dass er zurzeit eigentlich eben nicht berufen werden sollte. Also ich bin mir da sehr unschlüssig und bin mir relativ sicher, dass da auch Thomas Björn noch nicht durch ist mit seiner Entscheidungsfindung.
Er wird auch überlegen, aber wenn du dieses Argument zählen lässt, dass er eben die Hälfte des Turniers zumindest gut gespielt hat, dann kannst du auch Martin Kaymer mitnehmen.
Ja. Martin Kaymer ist nicht ganz die Ryder Cup Institution, wie sie Sergio Garcia ist, auch wenn wir das natürlich gerne so sehen würden.
Hallo, versenkter Putt, Wunder von Medina.
Ja. Das war übrigens, hat man jetzt übrigens ja ein bisschen aufgearbeitet, aber ich habe das schon damals nicht verstanden. Also aller Ruhm und alle Ehre an Martin Kaymer für diesen Putt. Aber wenn Molinari nicht das Match, er war ja noch auf der Runde, mit Tiger geteilt hätte, dann hätte der Putt von Martin Kaymer auch nichts geholfen. Das mal davon mal ganz abgesehen.
Also, jetzt springst du auf den Molinari-Fanzug auf. Na toll.
Ja, das musste jetzt sein. Nein, ich fand es damals schon. Also alles, das ist richtig. Völlig untergegangen.
Alles richtig.
Ich habe mir damals schon gesagt, naja, komm, ist wurscht. Wie gesagt, all hail to Martin Kaymer. Ist ja, natürlich war das ein wahnsinniger Putt. Aber der hatte ja auch noch eine Nebenbedingung, sozusagen mathematisch gesprochen. Nein, und ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich würde ihn wahrscheinlich nicht mitnehmen aktuell, weil ich auch finde, dass Spieler wie zum Beispiel Russell Knox, der sich problemlos für diese Playoffs qualifiziert hat und ja schon beim letzten Mal außen vor gelassen wurde, zugunsten von erfahrenen Spielern, Lee Westwood und auch Martin Kaymer, die dann, Verzeihung, nichts gerissen haben. Ich persönlich würde lieber mit einer jungen, aktiv schlagkräftigen Truppe rausgehen. Und da wäre Sergio Garcia jetzt bei mir tatsächlich auch nicht dabei. Ich sage nur, ich glaube einfach nicht, dass er jetzt schon aus allen Betrachtungen raus ist. Dazu ist das ein zu diffiziles Entscheidungsfindungsgebäude, was wir da haben. Und letztendlich weißt du auch nicht, was bei Stenson ist. Ich meine, der hat jetzt diesen geteilten 20. Rang mit minus 13, hat da auch eine sehr gute Schlussrunde gespielt. Bei ihm habe ich manchmal, ich meine, die Schlussrunde war wirklich sehr, sehr gut und alles. Bei ihm habe ich dann manchmal so ein bisschen die Angst, kommt da womöglich noch was mit der Verletzung wieder hoch. Mhm. Also das ist auch nur so ein, ist ja nur so ein Mosaiksteinchen, aber es kann ja, wenn es dumm läuft, dann ist es womöglich auch noch irgendwie ausschlaggebend. Und also insofern, also ich bin sehr gespannt. Ich möchte nicht in der Haut von Thomas Björn stecken aktuell.
Er wird sich seine Gedanken machen und wird ganz genau überlegen, wie er mitnimmt. Übrigens Jim Furyk, der muss auch noch ein bisschen überlegen. Der hat ja auch noch Captain's Picks zu verteilen auf US-Seite. Jim Furyk übrigens, der wurde geteilter Vierter bei diesem Turnier bei der Windham Championship mit einer minus 17 am Ende und einer 63 zum Abschluss. Ein tolles Turnier gespielt. Bestes Turnier auf jeden Fall für Jim Furyk in dieser Saison. Hat auch gesagt, es kommt so langsam bei ihm wieder alles zusammen. Aber er selber wird sich sicherlich nicht als Alternative, als Playing Captain sehen.
Da habe ich kurzzeitig auch drüber lachen müssen, als ich mir das so vorgestellt habe. Aber nein, das wird er nicht machen. Und aber bei ihm, also er hat im Prinzip die zwei schwierigen Entscheidungen. Also Tiger Woods sehe ich im Prinzip als rum ums Eck. Also wenn der jetzt die Form hält, dann wird er den mitnehmen müssen. Und sei es nur aufgrund öffentlichen Druckes. Aber es ist halt beim amerikanischen Team, ist das die Parallele zu Sergio Garcia im Prinzip Phil Mickelson. Nicht ganz so eklatant in den Leistungen schwach, aber auch momentan jetzt nicht so, dass es sich aufdrängt. Also, aber du, das ist trotzdem halt auch so einer, wo du sagst, du nimmst ihn trotzdem mit, weil du, es kann immer sein, dass der da Matchplay spielt und auf einmal explodiert. Es ist einfach, es ist halt kein Zählspiel und insofern da vertraue ich auch so ein bisschen auf die Captains, dass die da so ein bisschen genauere Einblicke auch haben, einfach in die Spieler, was da auch abgeht. Die führen so viele Gespräche und haben auch so viel natürlich schon gesehen von denen. Da musst du einfach ganz anders abwägen, als wir das jetzt hier betrachten können. Aber es ist in beiden Teams sind, glaube ich, ein, zwei Positionen hart umkämpft und werden schwierige Entscheidungen werden.
Wird ja auch gefährlich. Wenn du Mickelson nicht mitnimmst, dann schreibt er nachher wieder SMS.
Ja, also das ist im amerikanischen Team, würde ich es wirklich so sagen. Ich glaube, das ist auch kein großes Geheimnis, wenn du Phil Mickelson und Tiger Woods nicht. Das habe ich nie gesagt. Kannst du das rausschneiden?
Nein.
toll. Wenn du die beiden nicht mitnimmst, das hat einfach die Öffentlichkeit kein Verständnis für. Also das ist, also Fernsehanstalten, Presse, Öffentlichkeit, du hast da so einen Druck. Also die beiden nicht mitzunehmen, da musst du richtig, richtig gute Begründung für haben. Und dem wird sich auch Jim Furyk nicht entziehen können, diesem Druck. Also du kannst da, der Ryder Cup ist jetzt halt auch nicht irgendwie so eine Veranstaltung auf dem Dorf, die niemanden interessiert. Da steckt ein Haufen Kohle dahinter und entsprechend sind da sowohl der europäische als auch der amerikanische Captain, aber der amerikanische noch viel, viel, viel doller, natürlich auch extrem unter Druck. Und ich glaube tatsächlich, also selbst wenn er jetzt, also ich glaube, dass es eine Papieraufstellung gibt, wen die wirklich gerne mitnehmen würden und dass es eine gibt, die dann tatsächlich durchgeht und die unterscheiden sich minimal, glaube ich, ganz bestimmt.
Mit Fickelsen hast du Druck. Das war der Versprecher des Jahres hier bei uns bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Ich gucke mir schnell noch auf ein paar Statistiken, nämlich auf die, die letztlich noch reingekommen sind durch die Windham Championship in die Top 125 des FedEx Cup. Das war nämlich Harris English als geteilter Elfter und Nick Taylor als geteilter Achter. Die haben es also noch geschafft, sich für die Northern Trust dann zu qualifizieren. Und es haben zwei dann auch nicht geschafft. Die sind noch rausgeflogen aus den Top 125. Martin Piller nämlich, der ist auf 126 abgerutscht vom 124. und vom 125. auf den 127. Platz. Das war Tyron van Aswegen. Die beiden haben den Cut verpasst bei diesem Event und von daher müssen sie dann zuschauen. Insgesamt haben sich in diesem Jahr 8 Rookies für das Finale, also für die Playoffs des FedEx Cups qualifizieren können. Die Ausbeute ist in diesem Jahr ein bisschen niedriger. Im letzten Jahr, da waren es 12. Aber
ja, hat damit zu tun, dass halt so ein paar Oldies auch wieder aufgetaucht sind, wie Tiger Woods, die dann auch schon wieder Plätze brauchen. Nein, das war jetzt unqualifiziert, aber es ist tatsächlich in diesem Jahr, also es sind ja auch, das ist ein bisschen wie in der Schule, es gibt halt manchmal so wirklich, jetzt nicht geburtenstarke, aber golfstarke Jahrgänge und diese Generation, der ja auch zum Beispiel Justin Thomas angehört, diese 2011er ist das, glaube ich, College-Generation, und der ganz, ganz viele junge Spieler angehören, die so über 2-3 Jahre verteilt, je nach quasi Schnelligkeit der Karriere, auf die Tour kamen, das gibt es halt auch nicht jedes Jahr. Also so würde ich das erklären und wir haben da so eine kleine Stabilisierung im Kader jetzt, was den FedEx Cup anbelangt. Aber es sind trotzdem einfach wirklich super vielversprechende Spieler dabei. Und ich glaube halt, dass man, also Spieler, die keine Rookies mehr sind, aber die interessant sind und vielleicht auch noch für Erfolge da jetzt bei den letzten Turnieren in Frage kommen, auch nicht außer Acht lassen kann. Also wenn ich da durchgucke, Tony Finau, John Rahm, beide keine Rookies mehr natürlich, die sitzen auf 12 und 13. Dann natürlich jetzt irgendwie zum Beispiel überhaupt kein Rookie mehr, Kevin Na, nicht mein Lieblingsspieler, aber hat in einer richtig tollen Form in der Saison. Dann hast du natürlich Tiger Woods und Rory McIlroy freundlicherweise zusammen auf 20 und 21 liegend. Dann hast du einen Tommy Fleetwood dabei, der kein Rookie ist, aber natürlich da wirklich so richtig für Furore sorgen kann. Oder Moment mal, ist der Rookie? Das weiß ich jetzt gar nicht. War der letztes Jahr schon dabei? Doch, der war schon dabei. Das ist ja manchmal, sind ja selbst etablierte Spieler dann eben später auf der PGA-Tour unterwegs, deswegen habe ich gerade gestutzt. Aber du hast also wirklich ganz, ganz viele interessante Spieler dabei Und da kann jetzt, wie immer, in diesem Saisonfinale, was halt nun mal eine Playoff-Struktur hat, kann halt so unglaublich viel passieren, weil jetzt die Turniergewinne natürlich mit viel, viel mehr Punkten bedacht werden. Und da können sich Leute, ich meine, schau das an, Jordan Spieth auf einem 43. Platz im FedEx Cup Ranking, das ist natürlich für ihn jetzt, Entschuldigung, unfassbar schlecht, zeigt, dass seine Saison eben überhaupt nicht so lief. Aber du weißt bei Spieth auch nie, ob der nicht dann jetzt bei der Northern Trust auf einmal auspackt und das einfach mal ganz flockig gewinnt. Also da ist ganz, ganz viel Bewegung drin und ganz, ganz viele interessante Spiele, die da, glaube ich, auch noch richtig eine Welle machen können. Und insofern würde ich da sagen, mein Gott, 4 Rookies weniger, das können wir verschmerzen. Es kann auch, ich meine, wenn jetzt jedes Jahr wirklich nur noch 12 Rookies da reingespült würden, ist es dann irgendwann auch, das nimmt ja auch den Spielern, die schon da sind, letztendlich ein bisschen die Lebensgrundlage. Wir müssen ja auch darauf schauen, dass wir die Top 125 im FedEx Cup haben ja dann auch eben die Tourkarte sicher fürs nächste Jahr. Es sind natürlich viele drunter, die sie sowieso hätten, wegen Major-Siegen oder sonst irgendwas. Aber die danach kommen bis 150 haben eine eingeschränkte Tourkarte immerhin. Und alle anderen und auch natürlich ab 126 gehst du im Prinzip auf die Web.com Tour Playoffs, wenn dir was an der Tourkarte liegt. Und insofern, das ist ein harter Kampf ums Überleben. Und ja, also schön für die, die es jetzt noch geschafft haben und natürlich ganz super bitter für diese Bubble Boys, diese 126, 27 von Aswegen und so, die da halt noch knapp rausrutschen und eben auch prominent 128 Sergio Garcia, der es halt auch einfach nicht geschafft hat jetzt. Und wie gesagt, wie ich finde, super knapp nicht geschafft hat, wie immer. Er ist da in einer guten Gesellschaft letztendlich, weil er ist einer von 13 Spielern, die jedes Playoff, nicht jedes Playoff-Event, aber jedes Mal in den Playoffs gespielt haben, seit es den FedEx Cup gibt, den gibt es ja seit 2007. Und zwei andere fallen auch noch raus, also Garcia ist darunter jetzt nicht mehr. Dann Luke Donald, der ist wieder mal so ein Thema, ne, verletzt. Eigentlich schon fast die ganze Saison irgendwie, arbeitet jetzt im Moment an der körperlichen, am körperlichen Zustand überhaupt wieder Golf spielen zu können. Und Bill Haas ist tatsächlich auch rausgefallen. Und das ist halt dann schon irgendwie, ja, also bei Garcia ist es schade, weil der hätte sich, glaube ich, noch deutlich mehr Chancen erspielen können für den Ryder Cup, wenn er dieses Playoff geschafft hätte.
Das auf jeden Fall. Das hätte Thomas Björn ein bisschen einfacher gemacht. Aber wir werden euch natürlich über alles auf dem Laufenden halten, was an Gedankenspielen dann noch in den Köpfen der Captains so stattfinden wird, soweit wir das mitkommen oder wir interpretieren es einfach rein. Macht ja auch viel Spaß und ihr hört das Ganze natürlich hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Für heute war es das aber noch nicht mit uns. Wir gucken nämlich auch noch auf die LPGA Tour und da schauen wir zu den Damen in Brickyard Crossing Golf Club in Indianapolis, die Indy Women in Tech Championship, driven by Group 1001. Also ein mal wieder sperriger Titel, aber ein sehr interessantes Turnier mit einer sehr, sehr spannenden Entscheidung und Regelkunde mit Lexi Thompson. Auch das gibt's gleich noch hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle 9 Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.